Welches Mineralwasser trinkst du? Für Slauer ist die klare Nummer 1. Mit über 40% Marktanteil dominiert das Unternehmen die Mineralwasserbranche in Österreich und macht Riesenschritte in Deutschland. Ich spreche mit Birgit Eichinger, Geschäftsführerin von Für Slauer Mineralwasser. Willkommen bei Leaders of Transformation, ein Podcast von Business Gladiators. Mein Name ist Alexander Zauner. Los geht's.
Es ist mir eine große Ehre. Schön, dass du da bist. Ein Riesenglück. Danke für deine Zeit.
Freue mich auch, dass ich da bin.
Es ist wirklich ein Glück, gerade mit dir in Leaders of Transformation über die letzten Jahre sprechen zu können. Start vielleicht rein und sag, wie bist du eigentlich zu Für Slauer gekommen? Was war dein Impuls? Wieso taugt dir die Firma, die Marke?
Ich bin zu Für Slauer gekommen aus purem Zufall. Ich habe ein Inserat damals in der Zeitung, das war noch die Zeit, wo man Inserate geschalten hat, gelesen. Und das hat so geklungen, als würden sie mich suchen. Das war damals Marketingleitung. Und das war so.
Und haben dich genommen.
Gott
sei Dank. Jetzt bist du dann dort reingegangen. Und mich würde interessieren, was hast du gespürt, von wie die Leute miteinander tun? Und wo hast du schnell entdeckt, da gibt es was, wo du angreifen möchtest, was anders machen möchtest?
Ich habe die Für Slauer interessant gefunden, weil ich damals natürlich die Marke schon gekannt habe. Die war lang nicht so groß wie jetzt, aber sie war schon sehr präsent. Und mit dem Produkt und mit der Marke habe ich absolut was anfangen können und bin dann reingekommen und habe gemerkt, dass das eine sehr kleine Gruppe war an Leuten, die aber mit unglaublichem Herzblut und mit wahnsinnigem Engagement und einer irrsinnigen Lust am Tun unterwegs waren. Und das war von Anfang an eigentlich sehr ansteckend. Auch ein bisschen chaotisch, aber es war total sympathisch.
Warum hat dir das getaugt, dass da vielleicht auch viele Dinge noch nicht geklärt waren?
Das Attraktive daran war, dass alle Leute tun haben dürfen. Mhm. Also es war nicht so, dass das jetzt wie bei vielen anderen Markenartikeln, die man halt so gekannt hat, wo du halt 3 Anträge und 7 Stufen durchlaufen musstest, bis du mal irgendwas getan hast. Es war von Anfang an sehr viel Selbstverantwortung, sehr viel Vertrauen und sehr viel du mal. Und damit war das eine ganz andere Dynamik, als das vielleicht in anderen Unternehmen war.
Klingt verlockend, klingt gut. Wo waren Themen, wo du das Gefühl gehabt hast, puh, da musst du was tun? Da seid ihr noch nicht so weit. Damals als Marketingverantwortliche.
Also ich bin damals ins Unternehmen gekommen, da war die Position der Marketingleitung, glaube ich, 4 Monate unbesetzt. Mhm. Und das Team hat mehr oder weniger bestanden aus einer Person, die damals auch nicht wahnsinnig gierig drauf war, dass ich gekommen bin. Also es war winzig und wir haben wirklich von null begonnen, aber schon mit einem Produkt und mit einer Basis, einer Marke, die gut war.
Wo wart ihr vom Marktanteil damals? Ich glaube, momentan seid ihr bekannt Nummer 1.
Ja, wir waren damals schon beim Mineralwasser Marktführer, aber mit so knapp 30%. Jetzt sind wir weit über, also jetzt sind wir bei Mineralwasser bei 40 und bei Nearwater, das hat es damals überhaupt noch nicht gegeben, sind wir auch Marktführer.
Jetzt hast du losgestartet und hast dich ja dann auch entwickelt. Was waren so deine Stationen dann beim Unternehmen? Was war der nächste Schritt? Ja, bis heute eigentlich.
Ja, meine Laufbahn war ein bisschen ungewöhnlich, weil normalerweise bleibt man ja nicht so lang bei einem Unternehmen. Also ich bin jetzt seit über 20 Jahren dabei. Und das hat aber auch daran gelegen, dass sich eben die Aufgabe immer, immer weiterentwickelt hat. Also es sind immer mehr Dinge dazugekommen, nicht nur jetzt im Titel oder nach außen, sondern halt einfach an Dingen, die man angreifen konnte. Und ich habe dann Stück für Stück die Marketingabteilung aufgebaut. Es gab dann auch noch Pepsi als Lizenzmarke in der Für Slauer, das habe ich dann auch übernommen. Dann habe ich die PR übernommen, die Produktentwicklung und dann den Verkauf Stück für Stück, zuerst Gastronomie, dann den Handel und jetzt seit 5 Jahren bin ich Geschäftsführer.
Was ändert sich von Marketingverantwortliche zu Geschäftsführerin noch einmal?
Wie gesagt, das war jetzt nicht den Sprung nur von der Marketingleitung zur Geschäftsführerin,
sondern, du warst schon breiter, meinst du?
So einen Bereich nach dem anderen auch dazu bekommen. Es ändert sich natürlich ein bisschen die Perspektive, die Verantwortung, auch die Tatsache, dass man manchmal natürlich auch Entscheidungen treffen muss, von denen man weiß, dass man sie wahrscheinlich in der vorigen Position zumindest gechallenged oder kritisiert hätte. Also es ist manchmal, bist schon in einem inneren Dialog, wo du dir denkst, boah, ist das jetzt super, was ich jetzt entscheiden muss oder entscheiden soll. Aber in Summe muss man sagen, bin ich in diese Rolle wirklich schrittweise hineingewachsen. Also es war kein Schock.
Sagst du Entscheidung, die dir schwerfällt, anders marketingverantwortlich, auch mit einem breiten Portfolio, einen anderen Dialog als jetzt als Geschäftsführerin und wo du merkst, ich muss was entscheiden, ich muss was verändern in der Firma und das ist dann schwieriger.
Naja, also es geht immer um knappe Ressourcen. Das ist immer das große Thema, wahrscheinlich überall. Ressourcen sind meistens Geld und Leute. Und es geht dann halt immer darum zu sagen, wenn es knapp ist, wo wird aufgestockt, wo wird vielleicht reduziert, wo muss man mit dem auskommen, was man hat. Und das sind eigentlich die mühsamen Entscheidungen, weil Gott sei Dank haben wir in jedem Bereich Menschen, die sehr gut argumentieren können für ihren Bereich. Und da wird dann einfach diskutiert. Und manchmal weiß man ganz genau, wenn man zum einen Ja sagt, muss man zum anderen Nein sagen. Nicht immer ganz populär.
Ich wollte jetzt ehrlich gesagt in die Transformation oder in die Veränderungsthemen rein, aber ich glaube, es ist bei eurer Marke so spannend. Was steckt in der Marke für Slauer, in der DNA? Warum du, weil du gesagt hast, du bist lange dabei und seit vielen Jahren, dass du immer noch denkst, das ist anziehend, das ist cool, da will ich dabei bleiben. Und es muss nicht nur die Marke sein, es kann natürlich auch die Firma an sich sein, das Unternehmen an sich.
Naja, schon Marke und Marketing hat in der Füßlauer immer einen extrem hohen Stellenwert gehabt. Wir verkaufen ein Produkt des täglichen Bedarfs. Das ist jetzt keine Hochtechnologie oder sonst was, das ist etwas, was du jeden Tag in der Hand hast oder trinkst. Und das bedingt, dass wir uns unglaublich viel mit dem Leben und dem Arbeiten und dem Denken und dem Informieren und was auch immer, also mit dem ganz banalen täglichen Leben unserer Konsumentinnen und Konsumenten auseinandersetzen. Was ich übrigens glaube, dass das jedes Unternehmen tun soll, weil ich der Meinung bin, dass man von den Kunden und Kundinnen lebt und dass es unsere Pflicht ist, wirklich relevante Dinge zu entwickeln, die auch entsprechend nachgefragt werden. Aber in unserem Fall ist es halt wirklich ein sehr banales Produkt am ersten Blick. Und wir beschäftigen uns aber extrem intensiv damit, wie die Konsumentinnen und Konsumenten jeden Tag tun. Und das ist natürlich spannend, weil sich das auch verändert permanent. Und da kannst auch nie stillstehen und das musst du dir immer überlegen, was ist in dem Moment für sie wichtig, was ist relevant, wie schaut der Tagesablauf aus. Und mit dem arbeiten wir jeden Tag und das bleibt nach wie vor sehr interessant.
Das ist etwas, was die Faszination für dich ausmacht, dass du sagst, du bist so nah dran und näher dran als der Rest, ne?
Ja, ich glaube, wir sind sehr nah dran, weil wir uns wirklich viel Gedanken damit darüber machen. Das ist auch unser quasi ein bisschen Wettbewerbsvorteil. Ja? Weil du nur so lange erfolgreich und relevant bleiben kannst als Marke, wenn du dich wirklich dauerhaft damit beschäftigst. Sonst hast du ein paar gute Ideen, die mögen erfolgreich sein, aber irgendwann reißt das auch ab. Und ich glaube, man muss sich wirklich konsequent damit beschäftigen, was beschäftigt oder was bewegt die Leute, die ich ansprechen will. Das klingt jetzt total theoretisch und total seltsam, aber ich glaube, dass das wirklich der Grund ist, warum es erfolgreich ist oder nicht.
Da ist Nachhaltigkeit wahrscheinlich eins der Themen, oder? Wo ihr es besonders stark euch fokussiert habt und konzentriert drauf. War das so ein Thema, was aus den Konsumenten oder wo du das Gefühl gehabt hast, da tut sich was?
Nachhaltigkeit ist, glaube ich, also erstens einmal, glaube ich, ist es eine Grundeinstellung, die jedem Unternehmen verdammt gut tut. Aber natürlich, so wie du sagst, es ist auch ein großes Bedürfnis und eine Nachfrage seitens der Konsumenten und Konsumentinnen. Also wir haben so eine Mission, das ist nichts, was wir jetzt nach außen auf irgendeinem Plakat pinseln, aber das ist das, wonach wir wirklich leben. Und das heißt, wir löschen den Durst der Zeit. Und das soll heißen, dass wir uns wirklich laufend damit beschäftigen, was die Menschen bewegt. Und Nachhaltigkeit ist es seit langer Zeit. Das war ein kleines Pflänzchen vor 15 Jahren, jetzt ist es natürlich in aller Munde, aber wir haben uns begonnen, mit dem Thema auseinanderzusetzen, sicher über 15 Jahre her, und sind quasi auch mit den Leuten mitgewachsen, oder sie mit uns, je
nachdem. Gibt es ein Thema, das ihr angegangen seid, weil du gedacht hast, das passt zu euch, oder es gibt den Kundenwunsch, das einfach schlicht nicht funktioniert hat, und das du teilen kannst und möchtest, und du sagst eigentlich, habe ich falsch eingeschätzt?
Ja, es gab natürlich im Laufe der Zeit etliche Produkte, wo wir uns gedacht haben, das ist eine total super Lösung und die hat überhaupt nicht funktioniert. Also ein Beispiel war, das ist auch schon sehr lang her, wir haben uns überlegt damals, dass die Anzahl der kleinen Single-Haushalte oder städtischen Haushalte wächst und die Leute nicht mehr mit dem Auto einkaufen fahren, sondern halt zu Fuß einkaufen gehen. So, und dann haben wir uns gedacht, naja, 6 mal 1,5 Liter sind immerhin 9 Kilo, das ist ein bisschen viel. Also wir wollen eine kleinere Einheit machen und weil die Menschen ja gerne ihre Hände frei haben, wir machen einen Schultergurt, das sogenannte City Bag. Und das heißt, das waren 3 1,5 Liter Flaschen mit einem Schultergurt. Das war total schick, total nett. Das war super kompliziert. Die Techniker haben uns gehasst dafür, aber wir haben das Ding rausgebracht. So, das Problem war nur, dass wir dieses Produkt nicht in den kleinen städtischen Supermärkten listen konnten, sondern nur in den großen Märkten, die ja quasi am Stadtrand waren, also in den sogenannten Verbrauchermärkten. Dort war es natürlich komplett fehlplatziert. Und in den kleinen Supermärkten in der Stadt haben sie uns gesagt, naja, wir können schon machen, aber da müssen wir quasi euren Hauptartikel des 6x 1,5 Liter auslisten. Wir haben gesagt, das ist ein bisschen eine blöde Idee. Also ist dieses Produkt quasi irgendwie verhungert. Und wir haben es dann schweren Herzens vom Markt genommen und haben uns ein bisschen geärgert, weil wir jetzt gedacht haben, die Idee prinzipiell war ja irgendwie gut. Und haben dann Jahre später die gleiche Idee aufgegriffen und haben diese dicke 1-Liter Flasche auf den Markt gebracht. Das waren 4x1 Liter in so einem kompakten, quadratischen Pack. Das war im Prinzip die gleiche Idee, kleiner Haushalt, nicht so schwer zu schleppen, aber halt vollkommen anders umgesetzt. Und das Ding hat dann funktioniert.
Weil? Oder was war denn?
Weil wir es geschafft haben, es zusätzlich in die Supermärkte zu bringen und weil es die Leute nicht nur im innerstädtischen Bereich cool gefunden haben, sondern halt auch außerhalb.
Weil die Form der Flasche auch,
glaubst du? Die Form der Flasche war speziell, die war einzigartig, die war ungewöhnlich. Manche haben sie total daneben gefunden, andere haben sie total super gefunden. Wie wir wissen, sind polarisierende Sachen immer auch ganz gut. Aber es war im Prinzip der gleiche Grundgedanke, ganz anders umgesetzt. Aber der Citybag mit dem Schultergurt, um den tut es mir heute noch leid. Das war ein cooles Ding.
Größter Erfolg aus deiner Sicht, wo du sagst, da bist du richtig stolz, da seid ihr richtig stolz, dass das funktioniert hat? Vielleicht auch, obwohl manche gesagt haben, und mich interessiert auch immer, wie es dazu gekommen ist oder welche Entscheidung, weißt du getroffen hast, ihr getroffen habt.
Freuen tut man sich über Sachen, die sich natürlich gut verkaufen, das ist keine Frage. Und wo man dann irgendwie nach ein paar Jahren merkt, wenn man kopiert wird, dass das offenbar die richtige Idee war. Und jetzt ist man natürlich, sage ich jetzt einmal, als Markenartikel schon ein bisschen gewohnt, dass die besten Artikel von den Eigenmarken kopiert werden. Aber du freust dich natürlich auch, wenn jetzt gute, große internationale Marken ein paar Dinge von dir übernehmen. Und das ist halt so intern auch ein bisschen eine Bestätigung, dass man da ein paar gescheite Sachen macht. Und die andere Sache, die uns freut, ist, wenn man halt Sachen ein bisschen voraussieht. Also wir haben zu einem Zeitpunkt auf Mehrweg wieder gesetzt, sei es jetzt Glas oder jetzt auch PET-Mehrweg, da hat das überhaupt niemanden interessiert. Da haben sie uns mehr oder weniger ausgelacht. Und jetzt ist Mehrweg in aller Munde. Und wir haben natürlich jetzt eine Position, die viel besser ist, als wenn wir jetzt beginnen würden.
Weil ihr vorgedacht habt, weil ihr die Produkte habt.
Ja, man musste ein bisschen Risiken eingehen und musste überlegen, ja, da spricht alles dafür, dass das kommt. Und auch wenn das momentan noch ein kleines Pflänzchen ist, auf gewisse Sachen musst du halt draufsetzen.
Ich würde gerne dich als Managerin, als Verantwortliche, wie wichtig sind dir Werte nach innen? Ich nenne es Verhaltensweisen, nenne es Purpose, nenne es solche Themen. Spielt das eine Rolle? Hast du den Eindruck, dass es bei neuen Mitarbeitern, bei Bestehenden eine Rolle spielt? Und ganz klar auch bei dir, ja?
Also es spielt eine immense Rolle. Ich glaube ja, ich meine, es gibt ja ungefähr 1 Million Definitionen von, was ist eine Marke. Und wir halten uns an die, dass wir sagen, eine Marke ist ein Wertekonstrukt und ein Leistungsversprechen. Das klingt jetzt auch ein bisschen technisch. Aber ich glaube, dass eine Marke ganz eindeutig Werte vertreten muss. Natürlich nicht nur die Marke, sondern auch das Unternehmen. Aber die Marke ist halt in unserem Fall das, was nach außen noch mehr wirkt, nach außen und nach innen. Und diese Werte, die darf man nicht mehr auf irgendwelche bunten Bilder pinseln irgendwo am Gang, sondern die müssen extrem verankert sein. Und ich glaube, die muss man auch ununterbrochen ganz verschiedene Arten zum Leben erwecken, kommunizieren, immer wieder hinterfragen. Und man muss ihnen auch treu bleiben. Weil ich glaube, dass du wahnsinnig unglaubwürdig wirst, wenn du das nicht tust. Und weil du gesagt hast, inwieweit interessiert das Mitarbeiter oder zukünftige Mitarbeiter? Das ist das allererste, wonach alle fragen. Wofür steht ihr? Was wollt ihr? Was ist euch wichtig?
Ja. Nimmst du dann Wechsel wahr? Hat sich das geändert?
Ja, schon. Die Einstellung zur Nachhaltigkeit steht ganz oben auf der Liste von allen Kandidatinnen, aber auch von den Kolleginnen, die lange dabei sind. Das ganze Thema, wie haltet ihr es mit Familie und Beruf, steht ganz oben auf der Liste. Aber auch einfach, ich sage jetzt einmal, Fairness, Teamverhalten, Weiterentwicklung sind Themen, die sehr, sehr stark hinterfragt werden.
Für Slauer setzt als Arbeitgeber neue Maßstäbe. Birgit erzählt uns, wie sich für Slauer immer wieder selbst neu erfindet. Nur hier im Podcast Leaders of Transformation. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal dabei bist. Bis bald.